Leben im Bundestag. FDP-Abweichler verraten Migrationswende. Sitzung stundenlang unterbrochen. Deep State und Pharma-Sponsoring. So heftig verliefen die Anhörungen im US-Senat. Und Covid-Injektionen waren fahrlässige Tötung im großen Stil. Doch EU bestellt einfach weiter. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Eigentlich sollte der Deutsche Bundestag heute Vormittag das Zustrombegrenzungsgesetz diskutieren. Eine Initiative, mit der die Unionsparteien im Wahlkampf eine Migrationswende beschließen wollten, damit die eigene Partei sie anschließend im Bundesrat ablehnt. Also ein Wahlkampfmanöver. Doch kurz vor Beginn der Debatte zog die FDP ihre Zustimmung zurück. Die Partei von Ex-Finanzminister Christian Lindner fiel um. Aus Angst vor offenbar 15 bis 20 Abweichlern in den eigenen Reihen. Und wohl auch nach massivem Druck von Medien und Establishment aufgrund der sicheren Zustimmung der AfD. In einer stundenlangen Unterbrechung der Sitzung suchte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz dann nach einem Kompromiss mit SPD und Grünen. Was nur bei einer deutlichen Abschwächung des Gesetzentwurfs überhaupt denkbar gewesen wäre. Zum letzten Stand der dramatischen Ereignisse nun Martin Müller-Mertens aus dem Bundestag in Berlin.
Eigentlich hätte schon längst abgestimmt werden sollen. Und jetzt streitet man sich im Plenum erst einmal über die Geschäftsordnung. Aber das alles spielt am Ende keine Rolle. Denn das eigentliche, das wichtige Ereignis dieses Tages, es steht längst fest. Der 31. Januar 2025 ist ein Verrat an der Demokratie. Ein Verrat an den fast 80% der Deutschen, die mittlerweile offen sagen, dass sie es satt haben. Die Blutspur der Migrantengewalt, den Terror als Folge der globalistischen Agenda, aber auch die Statthalter des Great Reset hier in Berlin. Und sie führten heute ihr Meisterstück auf. Erst kippte die FDP um, aus Angst vor Abweichlern in den eigenen Reihen, aber vielleicht auch vor den Hammerschlägen und Hetzjagden der Antifa. Letzteres wäre ja nicht einmal zu verdenken. Und dann diente sich Friedrich Merz beflissen dem links-grünen Teil der Systemparteien an, wollte eine Einigung der demokratischen Mitte, die gab es nicht. Doch nur die Angst vor dem totalen Gesichtsverlust war es, der Merz schließlich dazu trieb, seinen Gesetzentwurf tatsächlich abstimmen zu lassen. Das Ergebnis zur Stunde offen. Doch so hat der Tag auch etwas Gutes. Zum Ersten, die AfD hat sich profiliert. Sie ist die einzig glaubhafte Kraft gegen den Bevölkerungsaustausch. Und zweitens, es war ein Augenöffner für jene, die Gefahr liefen, den Lügen von Friedrich Merz zu glauben und am 23. Februar mit ihrer Stimme die Woke-Spielart des Great Reset gegen die offen Neoliberale auszutauschen. Und das Zustrombegrenzungsgesetz? Es war nie ernst gemeint. Und es wird sowieso scheitern, entweder gleich hier im Bundestag oder später im Bundesrat und auch dort mit den Stimmen der Union. Aber die Migrationswende, sie wird kommen, so wie die politische Wende in diesem Land erzwungen. Entweder an der Wahlurne oder auf der Straße.
Brisant verliefen die Anhörungen von Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard und Kash Patel gestern im US-Senat. Die drei Nominierten für hohe Regierungsämter wurden unisono als Verschwörungstheoretiker und Lügner bezeichnet und durften kaum in vollständigen Sätzen antworten. Denn mit dem Republikaner Kash Patel könnte nun ein Regierungsmitglied aus Trumps erster Amtszeit FBI-Direktor werden, der zuvor zahlreiche Vertreter Vertreter aus Politik und Medien als Angehörige des Deep State bezeichnet hatte. Doch nun sollen ausgerechnet als korrupt bezeichnete Senatoren darüber entscheiden, ob sie den Anwalt als FBI-Chef zum höchsten Beamten der Bundespolizei machen. Zuvor hatte Patel auch die angeblichen Verbindungen von Donald Trump zu Russland als Lüge der US-Demokraten entlarvt. Angehört wurde ebenso die vormalige Soldatin Tulsi Gabbard, die zur Chefin der nationalen Geheimdienste werden soll. Die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete sagte, die Biden-Regierung habe die US-Geheimdienste für eigene politische Zwecke missbraucht. So hätten etwa 51 ehemalige Agenten Falschaussage zum Fall Hunter Biden getätigt. Und Robert F. Kennedy Jr. wies in seiner zweiten Anhörung für das Amt als US-Gesundheitsminister auf die enormen Zahlungen der Pharmaindustrie hin, die an die ihn nun quasi verhörenden Kongressmitglieder ergingen seien. Kritiker bemerken, dass die Feindseligkeit bei der Anhörung Kennedys direkt proportional zu den Pharma-Millionen sei, die die jeweiligen Senatoren erhalten hatten. In absteigender Reihenfolge seien das die Demokraten Bernie Sanders, Raphael Warnock und Elizabeth Warren. 300.000 Kinder seien in den USA in den letzten 4 Jahren verschwunden und nicht mehr auffindbar. Diese Schockaussage tätigte der für das Amt als US-Gesundheitsminister vorgesehene Robert F. Kennedy Jr. bei seiner ersten Anhörung vor dem US-Senat am Mittwoch. Das Thema habe er bereits mit Präsident Donald Trump besprochen. Denn viele der verschwundenen Kinder könnten Opfer von Sexhandel und Kindersklaverei geworden sein. Kennedy wörtlich: Das ist ein Schandfleck für die moralische Autorität Amerikas. Und wir müssen diese Kinder finden. Auch Ex-Chef Elon Musk hatte das Thema zuvor auf seiner Plattform aufgegriffen. Zitat: Schreckliche Dinge widerfahren diesen armen Kindern. Covid-Injektionen waren fahrlässige Tötung im großen Stil. Das belege seine neue Studie, die der Kardiologe Peter McCullough gerade gemeinsam mit dem Epidemiologen Nicholas Halscher veröffentlicht hat. Denn die mRNA-Spritzen hätten zwar nicht vor Covid geschützt, dafür aber zu einer massiven Übersterblichkeit geführt. Zudem würden die DNA-Verunreinigungen etwa Krebs verursachen. Mehr als 81.000 Ärzte und Wissenschaftler hätten bereits den sofortigen Stopp der Injektionen und ihre Rücknahme vom Markt gefordert, um weitere Todesfälle zu verhindern. Doch gerade erst bestellte die EU wieder 146 Millionen neue Impfdosen von Moderna. Trotz aller verheerenden und tödlichen Konsequenzen. Schwere Vorwürfe. Das Paul-Ehrlich-Institut verliere den Überblick über die Klagen und seine Falschbehauptungen zu Impfnebenwirkungen. Offenbar wisse das Institut selbst nicht mehr, was es im Jahr 2020 veröffentlicht habe. Das sagt Molekularbiologin Dr. Sabine Stäbel, der einige Klagen von Rechtsanwältin Franziska Meyer-Hesselbart gegen die Behörde vorliegen. Und weiter. Zitat: Lügen erfordert einen höheren intellektuellen Aufwand, zu dem man im Paul-Ehrlich-Institut wohl nicht gewappnet ist. Denn die Frage der Anwältin, ob die Daten der beiden neu veröffentlichten Excel-Listen zutreffend und vollständig seien, beantwortete die Behörde gar nicht. Sie weicht nur auf den Datensatz auf ihrer Webseite aus. Doch zugleich gibt das Institut mit seinen Daten zu, dass pro verabreichter Impfdosis durchschnittlich mehr als 4 Impfreaktionen aufgetreten sein müssten. In schwerwiegenden Fällen sogar 8 Nebenwirkungen pro Impfdosis. Weiter weist Anwältin Meyer-Hesselbart darauf hin, dass zahlreiche Daten in den Excel-Listen nicht vollständig seien. So fehlen etwa Todesmeldungen. Diesen Sachverhalt müsse nun das Verwaltungsgericht prüfen. Das Paul-Ehrlich-Institut schreibt dazu wörtlich: Technische Übertragungs- und Auswertungsfehler sowie mutwillige Datenmanipulation durch Dritte können natürlich niemals vollständig ausgeschlossen werden. Die Mikrobiologin Stäbel resümiert: Das Paul-Ehrlich-Institut traut wohl seinen eigenen Daten nicht. Wohl deshalb wolle es auch keine Haftung dafür übernehmen. Damit müsse die Behörde, die für die Sicherheitsüberwachung der mRNA-Injektionen zuständig ist, eigentlich geschlossen und ihrer hoheitlichen Aufgaben entzogen werden. Und weitere wichtige Nachrichten erfahren Sie in unserem Meldungstelegramm.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern lässt insgesamt 16 Journalisten durch den Verfassungsschutz beobachten. Das zeigt eine Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion mit Stand vom 14. Januar 2025. Dabei handelt es sich ausschließlich um Berichterstatter aus dem sogenannten Zitat Rechtsextrem- und Reichsbürgerspektrum. Der Messerstecher, der im vergangenen Europawahlkampf den AfD-Politiker Heinrich Koch niedergestochen hatte, wurde durch das Landgericht Mannheim für schuldunfähig erklärt. Anstelle einer Haftstrafe wird der 25-Jährige nun in eine Psychiatrie eingewiesen. Koch hatte den Mann damals beim Diebstahl von AfD-Plakaten erwischt. Ein politischer Hintergrund wurde durch die Richter dennoch ausgeschlossen. US-Präsident Donald Trump hat per Dekret gestattet, die Marinebasis Guantanamo Bay auf Kuba zur Unterbringung illegaler Einwanderer zu nutzen. Nach Angaben aus dem Weißen Haus sollen bis zu 30.000 illegale Einwanderer auf dem Stützpunkt untergebracht werden. Mit der Herrichtung des Geländes sollen die US-Kapazitäten zur Inhaftierung illegaler Migranten verdoppelt werden. Die Bundesregierung prüft die Beteiligung deutscher Einsatzkräfte an einer EU-Mission im Gazastreifen. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte am Mittwoch, dass, Zitat, Abstimmungen mit dem Auswärtigen Amt dazu laufen. Die Einheiten könnten etwa den Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten kontrollieren. Der rumänische Präsidentschaftskandidat Calin Georgescu hat sich für eine Teilung der Ukraine ausgesprochen. In einem Interview mit der Plattform Hot News bezeichnete er die Ukraine als so wörtlich fiktiven Staat. Konkret schlug er eine Aufteilung zwischen Ungarn, Rumänien, Polen und Russland vor. Kritiker sehen in den Äußerungen einen Grund, warum Georgescu den Antritt zur Wahlwiederholung verboten werden könnte.
Der für den Messermord an Daniel Hillig in Chemnitz verurteilte Syrer Alaa S. wird die deutsche Staatsbürgerschaft nicht erhalten. Das bestätigte die zuständige Landesdirektion Sachsen gegenüber auf 1. Zitat: Die Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind nicht erfüllt. In Deutschland bleiben darf der Mörder trotzdem, denn laut der Landesdirektion unterliegt der Syrer einem Abschiebeverbot nach dem Aufenthaltsgesetz. Dieses gelte unabhängig von der begangenen Straftat und könne nur durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgehoben werden. Dieses hingegen verweigerte eine entsprechende Auskunft unter Hinweis auf den Datenschutz. Der Mord an Daniel Hillig hatte im Jahr 2018 erhebliche Proteste gegen die Migrationspolitik ausgelöst, an denen sich Zehntausende Menschen beteiligten. In der Nacht von 21. auf 22. Januar wurde mutmaßlich durch Linksextremisten ein Sprengsatzanschlag auf die Burschenschaft Germania in Köln verübt. Dabei kam eine selbstgebaute Konstruktion aus 4 Gaskartuschen, einer Glasflasche und Wunderkerzen zum Einsatz. Perfide. Kurz davor wurden die Bewohner durch die Detonation eines Pfeifers aus dem Haus gelockt. Anschließend explodierte der Sprengsatz. Zu Verletzungen kam es nicht. Gegenüber auf 1 gab ein Mitglied der Burschenschaft an, dass nicht alle Flaschen explodiert seien. Deshalb sei die Detonation weniger stark als beabsichtigt ausgefallen. Der Anschlag steht in einem auffallenden zeitlichen Zusammenhang zu einer Antifa-Demo am darauffolgenden 22. Januar. Nur wenige Tage später, am 25. Januar, fand in Köln eine große Anti-AfD-Demo statt. Doch nicht nur in Köln geraten Burschenschaften zunehmend ins Visier linker Angreifer. So wurde im Nachgang des Akademikerballs in Graz ein Besucher hinterrücks von 2 vermummten Personen angegriffen. Der Familienvater wurde schwer verletzt. Und am Dienstag fand in Wien eine linksextreme Demonstration statt, deren Route wohl bewusst entlang mehrerer Kooperationshäuser verlief. Dabei kam es zu Sachbeschädigungen und entsprechenden verbalen Drohungen. Wir Laut Beobachtern ist davon auszugehen, dass linksextreme Aktivitäten angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland und Österreich in den kommenden Wochen zunehmen werden. Am Mittwoch hat auf 1 über die Kritik an den Ermittlungen im Falle des Terroranschlags in Saudi-Arabien durch einen österreichischen Staatsbürger berichtet. Im Interview mit unserem Sender erhob der Rechtsanwalt Werner Tomanek den Vorwurf, dass die zuständigen Behörden und Ministerien versagt hätten und der Anschlag verhindert werden hätte können. Nun hat sich der österreichische Verfassungsschutz zu Wort gemeldet und den Vorwurf zurückgewiesen. Der Inlandsgeheimdienst ortet darin wörtlich einen Versuch der Desinformation und Diskreditierung des Verfassungsschutzes und versichert, Zitat, die Ermittlungen zu diesem Komplex werden mit Hochdruck und in bester Kooperation mit der zuständigen Staatsanwaltschaft weitergeführt. Für Werner Tomanek sind das Ausflüchte, wie er gegenüber auf 1 ausführt. Zitat: Die Behauptungen des Verfassungsschutzes stehen im Widerspruch zu den Ermittlungsakten. Die Gefährdungslage war evident und die Behörden waren durch Hinweise aus dem engsten Umfeld des Attentäters informiert. Für Tomanek stelle sich daher die Frage, wer hier tatsächlich Desinformation verbreite. Die Politikerin der Partei Die Basis, Johanna Findeisen, sitzt bereits seit 1,5 Jahren in Untersuchungshaft. Noch immer hat sie kein Urteil erhalten. Findeisen soll Teil der angeblichen Reichsbürgerszene um Heinrich Prinz Reuß sein. Die Journalistin Steph Manzini hat Findeisens Fall begleitet und berichtet von schockierenden Haftbedingungen.
Johanna Findeisen wird in Haft gefoltert. Die Schikanen sind schockierend. Ihr Verteidiger, Professor Martin Schwab, hat in einem Dossier die Folterbedingungen festgehalten und er sieht die in ihren Haftbedingungen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonventionen zur Folter als gegeben. Lassen Sie mich Ihnen ein Indiz dafür herauspicken. Johanna Findeisen wird unter Hochsicherheitsbedingungen mit einem Transportwagen gefesselt und unter Vorhalten von Maschinenpistolen von der JVA Frankfurt direkt in den mit NATO-Draht gesicherten Gefängnisbau gebracht. Dort wird sie grundlos einer gründlichen Leibesvisitation mit intensiver Untersuchung ihrer Körperöffnungen unterzogen und das von vermummten Polizeibeamten. Herr Eglinski, sie kann nicht einmal erkennen, ob sie von einer Frau oder von einem Mann untersucht wird.
Was Johanna Findeisen konkret vorgeworfen wird, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Steph Manzini unter www.auf1.tv. Und zum Abschluss noch ein Programmhinweis in eigener Sache. Das Wochenende auf 1 steht ganz im Zeichen der dynamischen politischen Entwicklung. Ob in den USA oder Europa. Am Samstag finden Sie die erste Sendung unseres Moderators Thomas Eglinski auf 1. Mit verschiedenen Gästen wird diskutiert, ob der tägliche Irrsinn bald ein Ende nehmen wird und ob Hoffnungsträger wie Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei, Alice Weidel oder Herbert Kickl die Erwartungen an Sie erfüllen werden. Und am Sonntag geht es zur Bundestagswahl um die Frage, ob Elon Musk eine Wende in Deutschland herbeiführt. Mit einer spannenden Analyse von Verleger Götz Kubitschek und auf einen Chefredakteur Stefan Magnet. Schalten Sie ein unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.